Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Nina Wust-Bartels bin ich. Schön, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wie jede Woche habe ich jetzt auch wieder einen aktuellen Vortrag aus der Wissenschaft für euch. Es geht heute um digitale Selbstvermessung. Sport, Essen, Wohlbefinden, alle möglichen Bereiche unseres Lebens können wir ja mittlerweile mit unseren Smartphones tracken. Aber warum machen wir das? Und was macht diese Selbstvermessung mit uns?
Ganz tief steckt es in uns drin, irgendwie unsere eigene Nützlichkeit immer wieder unter Beweis zu stellen, unseren eigenen Wert immer wieder unter Beweis zu stellen. Etwas in Zahlen ausdrucken zu können, das scheint genau zu sein, etwas zu fühlen oder so, das scheint subjektiv zu sein.
Das ist unser Redner heute, Stefan Selke. Er ist Soziologe an der Hochschule Furtwangen und beschäftigt sich mit gesellschaftlichem Wandel. In seinem Vortrag erklärt er, warum uns Selbstvermessung so fasziniert.
Wir haben kaum noch Vertrauen in Problemlösungskompetenzen auf institutioneller Ebene. Das große Ganze kommt uns immer ungeheurer vor. Und die einzige Ebene, wo wir ein Gefühl haben, wo wir etwas kontrollieren können, wo wir etwas machen können, wo wir Kontrolle haben, Einfluss haben, ist die Maßstabsebene unseres Körpers, unserer Lebensführung. Das ist genau das, was diese Geräte ermöglichen. Sie können Körperzustände, Performance, Lebensführungsattribute in Zahlen überführen, messbar machen.
Stefan Selke hat seinen Vortrag am 16. Dezember 2025 an der Uni Mainz gehalten. Und sein Vortrag heißt Metrische Kulturen, wie sich digitale Selbstvermessung und künstliche Intelligenz auf unser Leben auswirken.
Also in vier Stufen werde ich versuchen, das zu erklären. Das erste ist die Frage, wo kommt eigentlich diese Sehnsucht her, immer besser werden zu wollen, sich irgendwie zu veredeln? Und wir werden sehen, dass das schon im vordigitalen Zeitalter angefangen hat. Das zweite wird dann sein, ein bisschen näher zu fragen, was sind eigentlich metrische Kulturen, Kulturen, in der Dinge, Prozesse in Zahlen übersetzt werden, ausgedrückt werden. Welche Bedeutung haben Zahlen in unserer Kultur? Und dann möchte ich im dritten Teil einen Begriff einführen, der assistiven oder der metrischen Kolonialisierung, wie tief eigentlich diese Selbstvermessungstechnologien, die auch so ganz banal daherkommen, in unser Leben eindringen. Und im letzten Teil möchte ich noch ein bisschen einen Ausblick wagen, weil ich mich auch mit künstlicher Intelligenz und den Bedeutungszuschreibungen zur künstlichen Intelligenz beschäftigt habe. Die Geschichte geht ja weiter. Das sind nicht nur Gesundheits-Apps und so ähnliche kleine Gadgets, sondern mit künstlicher Intelligenz kommt eine ganz neue Dynamik in das Spiel. Also das ist unser Programm. Und ich möchte beginnen mit einer Liedzeile eigentlich. Ich hatte mal die Gelegenheit, Sandra Kreisler kennenzulernen, die Tochter des berühmten österreichischen Anarchisten Otto Kreisler. Vielleicht kennt sie jemand von Ihnen. Und sie ist Sängerin, lebt in Zürich, kommt aus dem Südschwarzwald, da ist das nicht sehr weit. Und sie hat ein Lied über die Frage geschrieben, was ist Glück? Und in diesem Lied kommt die Zeile vor, wie misst man Tränen, am Volumen oder an der Zahl? Das ist eigentlich die komplette Zusammenfassung meines Vortrages, wenn man da sich ein bisschen reindenkt. Man kann natürlich die Tränen messen, wenn man sie auffangen könnte, das Volumen bestimmen und so weiter. Man könnte vielleicht auch die Tränen zählen einzeln, wie viel kullern da rechts und links runter. Aber die Frage ist, was man überhaupt nicht mitbekommt, ist die Frage, warum jemand weint. Man kann ja auch aus Freude weinen zum Beispiel. Also die Qualität, um die es da eigentlich dabei geht, die bleibt verborgen. Und das ist das Grundproblem, über das wir jetzt reden werden, unter dem Stichwort metrische Kulturen. Wir können quantitativ viel messen, in Zahlen überführen und können dann Vergleiche anstellen. Und wir werden jetzt viele, viele Beispiele diskutieren. Aber die Qualität, das, was da auf dieser Ebene passiert, im Leben einer einzelnen Person, das bleibt ganz oft verborgen oder das wird verschoben, das wird ein Stück weit auch gewaltsam in Quantitäten überführt. Also vielleicht haben Sie das einfach im Hinterkopf. Das Thema beschäftigt Wissenschaft, aber auch Kunst schon länger. Es gab vor einiger Zeit im Theater Essen eine ganze Veranstaltungsreihe zum Thema Werte, ethische Werte, numerische Werte, ökonomische Werte und gab auch ein Theaterstück über das Thema der Quantifizierung und Selbstvermessung. Und ein Intendant dieses Theaters in Essen hat in dem Programmheft diese Frage gestellt. Und ich glaube, das ist wirklich die Leitfrage. Warum machen wir das alles? Und was kostet uns das am Ende unterm Strich, wenn wir uns als Individuen nicht in unserer Einzigartigkeit so nehmen, wie wir sind, sondern in Zahlen ausdrücken, vergleichen, soziale Vergleiche machen und irgendetwas daran knüpfen. Wissenschaft kann da eine Teilantwort geben, aber am Ende müssen Sie es, glaube ich, zusammensetzen. Und das ist ja auch dann die Gunst des Publikums, sich Ihr eigenes Bild zu machen. Schauen wir also mal, wie diese Veredelung, diese Sehnsucht vielleicht begann oder wie sie das entwickelt hat, schon vor dem digitalen Zeitalter. Bei Sokrates, dem Philosophen, stößt man auf dieses Zitat, diesen Gedanken, der dann auch in Management-Theorien eingegangen ist. Sie kennen vielleicht diesen Satz, was man nicht messen kann, kann man nicht verbessern. Ich halte das für einen sehr, sehr gefährlichen und dummen Satz. Und zwar einfach aus dem Grund, wenn man die Quelle sich mal anschaut, bei Sokrates, ich will das jetzt nicht eins zu eins gleichsetzen, aber ein bisschen plakativ, dann spricht daraus so eine Art Urangst des Menschen, etwas falsch zu machen, sich vor etwas zu schützen, was eintreten kann, irgendeinem Risiko und so weiter, zu wissen, was nützlich ist für einen, was man tun muss und so weiter, vor Unheil bewahrt zu sein. Das ist das Urepos, so nenne ich das, ja, der Selbstveredelung, der Selbstoptimierung, weil es diese Ängste gibt und diese Risiken gibt und so weiter, muss ich mich irgendwie davor schützen. Und selbstverständlich ging das in dem vordigitalen Zeitalter ganz anders. Ein Beispiel, das in der Literatur ab und zu mal auftaucht und finde es ganz schön, ist Robinson Crusoe, der Roman von Daniel Defoe mit der Schatzinsel. Jemand ist Schiffbrüchiger auf einer Insel und das Erste, was er macht, ist Listen anlegen. Listen, was er machen will an einem Tag und dann guckt er am Abend, was er geschafft hat. Wir nennen das heute To-Do-Listen. Vielleicht kennen Sie diesen Terror, ja, der To-Do-Listen. Warum macht ein Mensch so etwas, obwohl kein anderer da ist, der ihn überhaupt beobachtet? Das ist ganz tief, steckt es in uns drin, irgendwie unsere eigene Nützlichkeit immer wieder unter Beweis zu stellen, unseren eigenen Wert immer wieder unter Beweis zu stellen. Und das kann man selbstverständlich mit allen möglichen Techniken und Technologien machen, heute mit digitalen Technologien. Zeitsprung 1900, Lebensreformbewegung in Europa, eine große Idee, ein Aufbruch in ein neues Zeitalter zwischen Kommunismus und Kapitalismus, die Lebensreform als dritter Weg. Bircher, Max Bircher, gründet am Züricher See in der Schweiz sein Sanatorium, hat nicht nur das Bircher-Müsli erfunden, sondern eine neue Lebensweise. Unter anderem neue Ernährungsformen. Und aus einem Prospekt von seiner Klinik 1904 habe ich hier etwas gefunden, was äußerst interessant ist in unserem Zusammenhang hier. Nämlich, er hat die Kalorienangaben zu verschiedenen Kostformen, Normalkost, Übergangskost, Rohkost angegeben und Sie sehen auf die Nachkommastelle genau. Die Einheit Kalorie ist erst wenige Jahre vorher erfunden worden und Kalorie ist ja einfach nur ein Energiewert und plötzlich wird das hier so genau hervorgehoben. Das ist jenseits jeglicher empirischen Möglichkeit, das zu messen, 1904 nicht und heute auch nicht mit unseren Apps, wo wir Kalorientracking machen. Aber es ist die Suggestion einer Genauigkeit, die Obsession einer Objektivität, die hier suggeriert wird als Verkaufsmerkmal, als Marketingmerkmal. Und das zeigt schon ein bisschen, wohin der Weg geht. Diese Gläubigkeit in Zahlen, etwas in Zahlen ausdrücken zu können, das scheint genau zu sein, etwas zu fühlen oder so, das scheint subjektiv zu sein. Also hier haben wir jetzt mal ein ganz frühes Beispiel dafür, jenseits aller Apps und digitalen Technologien, aber genau das auf den Punkt bringt, diese Sehnsucht nach Objektivierbarkeit, des Subjektiven, was auch immer das ist, in dem Fall Ernährung, Kalorien. Ja. 1958 gab es in Darmstadt eine Veranstaltungsreihe, die Darmstädter Gespräche, da haben sich europäische Intellektuelle getroffen, jedes Jahr ein neues Thema diskutiert. 58 war das Thema, ist der Mensch messbar? Da ging es nicht um digitale Selbstoptimierung, selbstverständlich, da ging es um etwas, eine Technologie, die damals erfunden wurde, nämlich Intelligenztests und Persönlichkeitstests, wo man plötzlich auch irgendwelche Verteilungen darstellen konnte. Wie ist Intelligenz verteilt? Wir kennen diese Normalverteilung, diese Kurven. Und man hat sich dazu geradezu berauscht daran, dass man jetzt so etwas messen kann, dass man das vergleichen kann, dass man Grafiken darstellen kann, dass man jetzt Vergleiche zwischen Menschen anstellen kann. Das fasziniert also schon immer. ja, wen auch immer in der Gesellschaft, Intellektuelle, aber heute vielleicht auch ganz andere Akteure, Unternehmen zum Beispiel. Also auf welcher Basis, welcher Daten kann man Menschen vergleichen? Damals Intelligenzwerte, Persönlichkeitswerte, heute werden wir gleich sehen, alle möglichen anderen Werte. Das war so ein kleiner Rundumschlag, schon das vordigitale Zeitalter. Und wenn wir jetzt einfach an das Jetztzeit denken, dann nenne ich das die Zeit, in der wir leben, jetzt eine metrische Kultur, weil wir eigentlich fast alles versuchen, in Zahlen, in Metriken, in Zahlenreihen, in Rankings, in Skalen umzusetzen und Vergleiche anzustellen, die auch Folgen haben, immer wieder. Und das hat sehr viel mit dieser Idee der Veredelung, der Optimierung zu tun, aber auch noch mit anderen Ideen, die wir jetzt nach und nach aufblättern. Ich habe 2008 eigentlich schon angefangen, zu dem Thema zu forschen und war 2013 in den USA, unter anderem bei Microsoft, und habe Jim Gemmell kennengelernt. Das war der Leiter der Forschungsabteilung von Microsoft, und der hat sich für diesen Begriff Lifelogging stark gemacht, den ich dann auch später benutzt habe, Lebensprotokollierung. Ganz kurz vielleicht, wo kommt dieser Begriff her? Es gab im Pentagon ein Projekt, noch ein paar Jahre früher, da hat man versucht, den idealen Soldaten zu entwickeln. Ein Soldat, der mit allen möglichen Sensoren ausgestattet ist im Gefechtsfeld, und diese Sensoren melden automatisch zurück in eine Leitzentrale, was der sieht, hört, fühlt und so weiter, damit man dann das steuern kann, das ganze Geschehen. Das nannte man Life Log, Lebensprotokoll. Kann man jetzt über diesen Begriff streiten, ob der zynisch ist oder was auch immer. Life Logging, wie Jim Gemmell das verstanden hat, ist sowas wie eine Blackbox im Flugzeug. Ein System, in dem alle möglichen Daten aufgezeichnet werden. Wir haben dieses System, die meisten von uns benutzen das bewusst oder unbewusst. Und das kann man auslesen. Das kann man wie ein Flight Recorder im Flugzeug auslesen. Warum sollte man das machen? Ja, das werden wir jetzt sehen, weil man bestimmte Muster im Leben erkennen will, weil man sich optimieren will und so weiter. Idealerweise kann man eigentlich fast alles messen und alles miteinander vergleichen. Das ist die Idee dieses Life-Loggings. Und Sie sehen jetzt hier an einem Beispiel, das habe ich beliebig mal rausgenommen, was passiert eigentlich, wenn man, wie Josef Weizenbaum in den 70er Jahren das schon gesagt hat, das war ein Computerpionier, die Welt in einen Zahlenraum verwandelt. Das hat er 1971 schon kritisiert. Die Welt wird in einen Zahlenraum verwandelt, als die Computer erfunden wurden. Die Ohnmacht hat er beschrieben, die daraus entsteht, nämlich, dass man sich eigentlich gar nicht mehr überlegt, was soziale Utopien sind, wie man Gesellschaft eigentlich anders noch gestalten kann, wenn man es nicht nur berechenbar macht. Also das ist auch eine überhaupt nicht neue Idee oder Problematik oder Herausforderung. Aber sie ist jetzt auf die Spitze getrieben. Hier sehen Sie, dass alle möglichen Dinge wie zum Beispiel Stresslevel, Schlafqualität, Schlafleistung, ja, auch ein schönes Wort, Schlafleistung, in Zahlen ausgedrückt werden können. Die Frage, die sich sofort stellt, reflexmäßig ist, wer gibt eigentlich vor, was diese Idealwerte sind? Wer gibt das vor? Ja. Aber man kann beliebig viele Dinge in Zahlen ausdrücken. Sie werden gleich ein paar Beispiele noch sehen. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe als Soziologe, ist, warum ist das so attraktiv? Banale Antwort ist, ja, diese Geräte wurden immer günstiger, die wurden immer kleiner, die Automobilindustrie wusste nicht mehr, wo sie ihre Beschleunigungssensoren, die aus den Airbags stammen, einbaut. Also hat man sich zum Beispiel überlegt, dass man das in so einen Fitness-Tracker einbaut, weil das ist nichts anderes als ein Beschleunigungssensor. Wenn Sie Ihre Schritte messen, messen Sie nicht Ihre Schritte, sondern Ihre Armbewegung, die Beschleunigung, ja, solche Sachen. Das ist aber relativ banal. Meine Erklärung, die Sie gerne auch kritisieren können, geht folgendermaßen. Wir leben in einer erschöpften Welt, die ist sozial erschöpft, Menschen sind individuell erschöpft, die ist planetar erschöpft. Wir haben kaum noch Vertrauen in Problemlösungskompetenzen auf institutioneller Ebene. Das große Ganze kommt uns immer ungeheurer vor. Und die einzige Ebene, wo wir ein Gefühl haben, wo wir etwas kontrollieren können, wo wir etwas machen können, wo wir Kontrolle haben, Einfluss haben, ist die Maßstabsebene unseres Körpers, unserer Lebensführung. Das ist genau das, was diese Geräte ermöglichen. Sie können Körperzustände, Performance, Lebensführungsattribute in Zahlen überführen, messbar machen. Ja. Das ist aus meiner Sicht der springende Punkt dabei. Es ist attraktiv, weil das die Maßstabsebene des Beherrschbaren adressiert. Ich selbst bin das Untersuchungsobjekt N gleich 1. Es ist nicht irgendwie kompliziert. Das ist technisch nicht kompliziert, aber es ist eben auch nicht kompliziert auf dieser numerischen Ebene. Ich kann genau definieren, was will ich eigentlich wissen, was will ich kontrollieren, was kann ich möglicherweise verbessern, warum ich das sollte. Da kommen wir am Ende dann nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich, um das ein bisschen zu differenzieren, 4 verschiedene Datenarten vorstellen, weil ich glaube, diese Diskussion über Selbstvermessung braucht auch nochmal einen genaueren Blick. Man sollte sich überlegen, mit welchem Vorzeichen sozusagen werden da Daten erhoben. Das sind die berühmten 4P. Personalisierte Daten ist das erste. Ein Beispiel hier, so ein bisschen am Randbereich zu Selbstvermessung, wenn man so möchte, ist, also ich finde es aber einfach sehr schön, dieses Beispiel ist ein Comedy-Theater aus Barcelona, das war bankrott, fast bankrott, und dann kam man auf die Idee, in jeden Rücksitz einen kleinen Bildschirm, so ein iPad einzubauen mit Gesichtserkennungssoftware, das messen kann, ob man lacht. Und für jeden Lacher zahlt man dann 24 Cent, anstatt Eintritt zu bezahlen. Und am Ende, wenn Sie sich das Lachen verkneifen können, können Sie damit null rausgehen, ansonsten ist es gedeckelt bei so und so viel Euro. Fragen Sie mich jetzt nicht genau. Das Theater hat dann den Umsatz um 35% gesteigert. Das ist ein schönes Beispiel, wie personalisierte Daten funktionieren. Es gibt viele andere Beispiele, ne, im Internet, wie Sie für irgendetwas personalisierte Preise bezahlen. Aber in der Medizin gibt es genauso personalisierte Daten, aber das ist nicht so ein schönes Beispiel. Das zweite sind die präventiven Daten. Das ist ein ziemlich großer Bereich in diesem Selbstvermessungsszene. Ich will präventiv irgendetwas tun, um einen Eintritt eines Unheils, Sokrates, zu vermeiden. Mein Lieblingsbeispiel hier ist dieser orthopädische Rückengurt. Den habe ich auch selbstverständlich ausprobiert. Also ich habe fast alles ausprobiert, was ich hier zeige. Der misst, ob man orthopädisch korrekt sitzt. Sie wissen, wenn man so rumlümmelt am Arbeitsplatz, kriegt man einfach Rückenprobleme irgendwann. Und das ist natürlich schlecht, also das ist individuell schlecht, das ist volkswirtschaftlich schlecht und so weiter. Und jetzt misst diese App, wie viel Prozent des Tages oder der Arbeitszeit man orthopädisch korrekt da gesessen hat. Das ist ein schönes Beispiel für präventive Daten. Ich will dieses Unheil vermeiden, dass ich Rückenprobleme bekomme. Auf der anderen Seite zeigt es auch, was das Problem ist bei dieser ganzen Selbstvermessung. Es fragmentiert alles in Einzelaspekte. Hier wird nur noch ein einziger Aspekt gemessen, nämlich das orthopädisch korrekte Sitzen. Man kann auch als Vollidiot orthopädisch korrekt an einem Arbeitsplatz sitzen. Ne? Das wird nicht gemessen, zum Beispiel. Ja? Also es werden viele andere Aspekte ausgeblendet oder nicht zusammengeführt zu einem Gesamtbild. Das ist schon mal ein Problem. Das ist das Problem der Inkommensurabilität. Wie kann ich qualitative Aspekte oder ein Gesamtbild, zum Beispiel Performance am Arbeitsplatz, in Quantitäten überführen? Inkommensurabilität heißt, es geht nicht ganz vollständig. Da gibt es einfach Verluste. Prädiktive Daten sind Daten, die Vorhersagen machen über ein Ereignis, das in der Zukunft auftreten wird. Zwei Beispiele, eins aus dem privaten Bereich. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Also da liegt eine Frau auf einer Matratze. Und diese roten Teile sollen sogenannte Druckpunkte symbolisieren. Das ist jetzt nur auch aus der Webseite dieser Firma. Diese Firma behauptet, sie könne über Sensoren, die in den Matratzen eingebaut sind, und natürlich werden die Daten alle an App gesendet, sehen, wie die Liegeflächen von zwei Partnern im Laufe der Zeit auseinanderdriften. Und dieses Auseinanderdriften ist ein Indikator für die Abnahme der Hotheit der Beziehung. Bei Wunsch kann man dann ab einer bestimmten Driftgeschwindigkeit auch automatisch mit Geolocation einen Termin beim nächsten Paartherapeuten machen. Das könnte man jetzt auch als Kabarett durchgehen lassen, aber es ist wahr. Und was zeigt uns das jetzt? Das zeigt uns, dass das Bedürfnis da ist, Prozesse, Veränderungen, die wir alle kennen aus dem Alltag, in irgendeiner Art und Weise in Zahlen zu überführen, dem hapert zu werden und dann irgendwie zu intervenieren. Warum, weshalb, mit, das können wir gleich diskutieren. Also hier soll ja ein Ereignis verhindert werden. Man soll ja rechtzeitig dann intervenieren noch. Das Gleiche gilt auch für Sicherheit im öffentlichen Raum. Das ist ein ganz kleiner Exkurs, weil es geht nicht um Selbstvermessung, aber wir haben sowas wie Predictive Policing in einigen Ländern, Bundesstaaten, auch in Deutschland, wo versucht wird, mit Daten auf Datenbasis prädiktiv die Gefährdungslage einzuschätzen und in teilweise Menschen auch prädiktiv zu verhaften schon, bevor eine Straftat passiert ist. Das zeigt auch, wie machtvoll Daten sein können, weil hier etwas passiert. Wie gesagt, das ist ein ganz kleiner Exkurs jetzt hier, aber wenn man an diese Macht dieser prädiktiven Daten glaubt und jemanden verhaftet, bevor er etwas getan hat, was falsch ist, dann wird ja die Beweislast umgekehrt und das ist die Grundlage unseres Rechtssystems. Und Sie sehen auch bei diesem Beispiel, deswegen habe ich das eigentlich rausgesucht, auch nochmal diese Obsession der Genauigkeit mit 67,92, zwei Nachkommastellen, ne, soll dieser Mensch, der da auf der Bank sitzt, jetzt gleich irgendein Verbrechen begehen. Warum, wo kommt das her, diese Obsession? Also das ist eine Illusion ganz oft der Genauigkeit. Und ob das jetzt solche Predictive Policing-Anwendungen sind oder Gesundheits- oder Wellness-Anwendungen, es ist eigentlich immer die gleiche Idee. So genau lässt sich das Leben einfach nicht kontrollieren. Partizipative Daten sind Daten, die ich teile mit anderen Menschen. Hier ein partizipatives Kondom, das in Echtzeit die Daten in irgendwelche Social-Media-Plattformen leitet und dann können Sie da sich mit Ihren Freunden vergleichen. Ich mache keine Werbung dafür, ich verkaufe das auch nicht, aber das gibt's wirklich und es gibt es, weil es nachgefragt wird. Ja. Eine etwas ernsthaftere Anwendung, auch partizipative Daten, da muss man ein bisschen genauer jetzt hingucken, jenseits des Unterhaltungswertes sind sogenannte Personal Health Science Plattformen, wo Patienten, Patientinnen ihre Heilungsdaten, ihre Therapiedaten, ihre Erfahrungen mit Medikamenten, Krankheiten, Therapien teilen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, um mal ein bisschen einen anderen Blick auf diese Selbstoptimierung oder Selbstvermessungsthematik zu werfen. In dem Zeitalter vor diesen Technologien war jeder dieser Patienten ein einzelner Patient bei einem einzelnen Arzt und der Arzt hatte keine Erfahrung, wie mit dieser Person umzugehen ist. Jetzt können diese Personen beliebig ihre Daten teilen und können plötzlich auf einer ganz anderen Basis die Wirkungsversprechen der Pharmaindustrie oder die Kompetenzen von Ärzten auch hinterfragen. Das ist ein hoher emanzipatorischer Wert, der plötzlich mit dieser Selbstermächtigung auf Basis von Daten möglich ist. Führt aber auch zu vollkommen neuen Rollenverständnissen zwischen Experten und Laien, Arzt und Patient. Und Sie können sich ja vorstellen, dass das eine graduelle Geschichte ist. Ja, jeder, der vorher im Internet schon mal ein bisschen googelt, was zu seinen Beschwerden er da findet oder sie findet, ist letztendlich schon auf diesem Weg. Aber das ist eine ganz wunderbare Idee, finde ich, hier Erfahrungen zu teilen. Und die Erfahrungen können ja verschiedener Art sein. Hier geht es eben um Gesundheit. Und diese Dialektik zwischen Empowerment und Entmündigung, das ist eigentlich der rote Faden, der uns hier begleiten wird. Also dieses Wechselspiel zwischen, auf der einen Seite kann man mit diesen Daten Kontrolle ausüben und auf der anderen Seite können sich Menschen auch auf Basis dieser Daten ein Stück weit frei machen von Zwängen, die sie vielleicht früher hatten, zum Beispiel, dass sie einfach einem Arzt gehorchen müssen, was er oder sie sagt. Wenn man das jetzt ein bisschen auf die Spitze treibt, und das fand ich einen interessanten Aspekt nochmal. Und der gerät manchmal ein bisschen, glaube ich, in den Hintergrund. Dann geht es nicht nur darum, dass jetzt viele einzelne Daten gesammelt werden, weil prinzipiell können wir alle möglichen Geräte und so weiter verknüpfen, sondern die nächste Stufe ist, all diese Daten zu einem Index zusammenzufassen. Wir alle kennen im Alltag die Wirkung von einem Index, nämlich zum Beispiel ein Preis. Wenn wir in den Laden gehen und da ist ein Preis an irgendeinem Gegenstand, dann verstehen wir das sofort, weil dieser Preis ist eine einzige Zahl, ist eigentlich ein Index, der aus ganz vielen Variablen gebildet wird, Qualität, Wert, alle möglichen Dinge, die über diese Ware zu sagen sind. Weil das viel zu kompliziert ist, gibt es einfach einen Preis. Und wir beurteilen diese Ware anhand dieses Preises. Und was passiert zunehmend auch in metrischen Kulturen? Und das finde ich, ist die Pointe eigentlich von metrischen Kulturen. Wir können also prinzipiell viele einzelne Datensorten erfassen. Wir können diese Daten auch prinzipiell verknüpfen. Aber vor allen Dingen können wir einen Index daraus bilden. In diesem Fall zum Beispiel einen Gesundheitsindex, einen Health Score. Das könnte aber auch ein Performance Score sein, im Sport, auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Anhand dieses einzigen Wertes wird dann eine Person eingeordnet wird sie verglichen mit anderen. Das ist hier ein Beispiel einer Firma, die es schon länger gibt, Decadu, die Gesundheitsversicherungen danach berechnet, welchen Gesundheitsindex nicht nur eine einzelne Person hat, sondern die bilden sogar noch einen Meta-Index von der ganzen Belegschaft. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Überlegen Sie mal, stellen Sie sich eine Firma vor mit 1000 Personen. Jeder Einzelne muss bestimmte Daten abliefern, wie hier in diesem Beispiel, da gehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so in diesen Trichter ein, dann wird ein Index gebildet. Aber jetzt wird auch nochmal von 1000 Personen ein Index gebildet, Firma A gegen Firma B gegen Firma C. Was passiert wohl in so einer Belegschaft? Da wird der Druck auf diejenigen, die sich nicht vernünftig verhalten, wahrscheinlich steigen, weil sie den Index insgesamt runterziehen. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen beleuchten. Also dieser Health Score ist eine Verdichtung von Aussagen, die extrem Komplexität reduziert. Das funktioniert wunderbar, aber gleichzeitig ist es eben auch ein Problem, weil alle Details verloren gehen an dieser Stelle. Ein Beispiel, wo Sie das sehen, wo das auch auf der sozialen, gesellschaftlichen Ebene virulent wird, das war das Beispiel Superscoring oder Social Credit System in China. In einigen Provinzen wurden da Experimente gemacht, mittlerweile auch in anderen Ländern, mittlerweile in Italien, soweit ich weiß. Es wurden also bestimmte Ereignisse definiert, für die Menschen positive Scores bekommen und negative Scores. Jeder Bürger startet mit einem bestimmten Wert und für Dinge, die schlecht sind, bekommt er Abzüge und für Dinge, die gut sind, bekommt er einen Aufschlag. Und diese Daten werden an Chancen geknüpft. Zum Beispiel die Chance, dass das Kind an der Universität studieren darf. Die Chance, dass man ins Ausland reisen darf. Die Chance, dass man eine Neubauwohnung bekommt und so weiter. Das ist nicht unsere Kultur, aber das zeigt sehr deutlich eine bestimmte Denkweise, eine bestimmte Logik, die dahinter steckt und die ich in meiner Arbeit immer wieder auch aufgearbeitet und kritisiert habe, nämlich die Verknüpfen von Daten mit Chancen. Das passiert auch im kleinen Maßstab bei uns, nicht in dieser Art und Weise, aber diese Kopplung gibt es selbstverständlich auch. Damit komme ich zu dem dritten Teil, assistive Kolonialisierung. Der Begriff der Kolonialisierung, die Akademiker wissen das selbstverständlich. Jürgen Habermas in den 70er Jahren hat er von der Kolonialisierung der Lebenswelt gesprochen, das Eindringen der Systemlogik in die Lebenswelt. Damals ging es um was anderes und der Begriff, ich habe mir das nicht ausgedacht, aber tatsächlich gibt es den Begriff in der Literatur und der Forschung der metrischen Kolonialisierung. Also die Metriken, diese Zahlen, die Vergleichsmöglichkeiten, die Verknüpfungen, das, was ich beschrieben habe, Verknüpfung von Daten mit Chancen, dringt immer mehr ein in unser Leben. Ich habe das assistive Kolonialisierung genannt, eine Kollegin aus England, metrische Kolonialisierung. Und das, was eigentlich dahinter steckt und was das antreibt aus meiner Sicht, was der Treiber ist dieser Selbstoptimierung durch digitale Technologien, ist etwas, was auch schon relativ alt ist, was Siegfried Krakauer beschrieben hat, um nicht immer mit Sokrates zu kommen. Der hat Ende der 20er Jahre Weltwirtschaftskrise beobachtet, wie die Vertreter einer neuen Gesellschaftsklasse der Angestellten, das stammt aus seinem Buch Die Angestellten, dieses Zitat, in Schönheitssalons gehen, Männer sich die Haare färben und wie auch immer er das beschreibt. Und es ist für mich ein zeitlos wunderbares, schönes Zitat. Die Menschen haben Angst, als Altware aus dem Gebrauch gezogen zu werden. Das heißt, sie haben alle das Gefühl, sie sind als Lebensbewerbung unterwegs, so habe ich das mal genannt in einem Buch. Wenn man nicht performt und wenn man diese Performance nicht noch irgendwie am besten metrisch beweisen kann, dokumentieren kann, nachweisen kann, vergleichbar machen kann mit anderen, dann wird man irgendwann als Altware aus dem Gebrauch gezogen. Das war damals die Angst der Leute, deswegen gingen sie in Schönheitssalons, haben sich die Haare färben lassen. Und Schönheitssalons sind aus, Haare färben funktioniert bei mir auch nicht mehr. Ja, und deswegen muss es dann vielleicht andere Technologien geben. Und das ist genau der Punkt, wo die digitalen Selbsttechnologien jetzt diese Lücke füllen. Die verbessern gefühlt die Performance, die Nachweispflicht, könnte man sagen, in immer stärker wettbewerbsorientierten Märkten. Und das ist nicht nur Arbeitsmarkt, das sind auch Beziehungsmärkte. Sprechen Sie mal mit 20-Jährigen, wie stressig Beziehungsmärkte heutzutage sind. Ja. Das, was wir vom Fließband kennen, die Zerlegung in Einzelschritte, und dann durch eine Steigerung des Outputs, ja, sehen wir jetzt eigentlich in dem Bereich auf eine triviale Art und Weise im Wellness-Fitness-Bereich mit den ganzen Fitness-Trackern, Smartwatches, um das einfach einmal zu benennen, unseren Gesundheits-Apps, die alle möglichen Daten erfassen. Das bedeutet, dass die Daten selber plötzlich Macht bekommen. Heinrich Poppitz hat Machtarten unterschieden in den 70er Jahren, wenn ich nicht völlig falsch liege. Und er hat schon damals von der datensetzenden Macht gesprochen. Das war lange vor dem digitalen Zeitalter. Und jetzt haben wir aber genau diese Daten, die tatsächlich in Beziehungsformen eingreifen, weil sie ja Aussagen kreieren über uns, die andere lesen, interpretieren und die Folgen haben in sozialen Beziehungen. Also korrelative Macht nennen das manche, weil es eben auf Korrelation, auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Wenn das, dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann was anderes. Oder metrische Macht, da steckt eben dann diese Idee mit den Zahlen, mit den Metriken dahinter. Und ich glaube, das sollte man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Daten beschreiben nicht nur etwas, sondern Daten drücken ja auch immer Erwartungen aus. Und nochmal die Frage, vorhin habe ich es schon gestellt, wessen Erwartungen sind das eigentlich? Wer definiert eigentlich das Ideal? Ist es überhaupt uns bewusst, dass jemand für uns Ideale definiert an bestimmten Stellen? Was da in der Folge passiert, ein paar Beispiele illustrativ, in der Forschung zu assistiven Technologien für ältere Menschen gibt es solche Demenzsocken. Menschen, die Demenz haben, die laufen weg öfter mal, das ist gefährlich. Und wenn man jetzt da Sensoren dran macht, kann man die über Apps orten. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit, damit kann man Leben retten. Das ist auch schon verschiedentlich passiert. Gleichzeitig aber auch gibt es die Kritik, dass man damit ja auch jeden Menschen kontrollieren kann. Und ich will Ihnen zwei andere Beispiele nennen, die jetzt vielleicht aus anderen Kulturkreisen kommen, die das aber auch nochmal zeigen. In Brasilien gibt es Dessous-Linien, in die sind Sensoren eingebaut, damit die Ehemänner die Position der Ehefrauen überwachen können. In Mexiko werden Kindern Sensoren in die T-Shirts oder Kleidung mit eingenäht, damit man sie orten kann, weil jedes Jahr wahnsinnig viele Kinder in Mexiko entführt werden. Man kann immer sagen, das dient der Sicherheit oder ambivalent der Kontrolle. Diese Wechselwirkung, die begleitet uns eigentlich die ganze Zeit. Auch das ist ein schönes Beispiel. Ich bin gerade Opa geworden vor kurzem, vor ein paar Monaten, ne, und da konnte ich das auch sehr schön diskutieren. Babysocken, Baby-Logging-Socken. Die Idee dahinter ist, dass junge Mütter auch mal in Ruhe einen Kaffee trinken können und die Vitalwerte ihres Babys dann auf ihr Handy bekommen und entspannter werden. Das sind Angebote, das wird gekauft, das wird vermarktet, das gibt es. Und was passiert tatsächlich? Es gibt wissenschaftliche Studien dazu. Was passiert, ist Folgendes, dass die Mütter richtig neurotisch werden, weil sie ständig da drauf gucken, ja, und weil sie ständig fragen müssen, funktioniert das Ding noch? Ist die App eigentlich an? Hat die sich aufgehangen? Und so weiter. Und das zeigt auch wieder so ein schönes Spannungsfeld, finde ich. Ja, wir wollen auf der einen Seite Entlastung, Erlösung durch die Technik haben, eine Erleichterung. Das ist das Heilsversprechen der Technologie. Und auf der anderen Seite ist aber auch ein Misstrauen da. Und es ist immer die Grundfrage, die da mitschwingt, bei all diesen Anwendungen, jetzt hauptsächlich sind das ja auch Anwendungen in einem gesundheitsrelevanten, körperrelevanten Bereich. Ich habe ja vorhin gesagt, der Körper ist die Maßstabsebene des Beherrschbaren. Der Gesundheitsmarkt ist der größte Treiber für diese ganzen Selbstvermessungsanwendungen. Die Frage der Intuition, wo bleibt eigentlich die Intuition? Wenn ich mich morgens auf meine WLAN-fähige Waage stelle und mein Gewicht messe, dann kann ich nur immer eins feststellen, die ist immer kaputt. Ja? Ich weiß nicht warum, aber meine Technik Misstrauen an dieser Stelle bin ich hundertprozentig sicher, es gibt keine Waagen, die funktionieren. Also, aber ernsthaft, ja, ich kann natürlich auch auf eine andere Art und Weise vielleicht wissen, dass ich ein paar Pfund oder Kilo zu viel habe. Brauche ich dazu solche Technologien? Ich war mal in Washington bei einem Meeting von sogenannten Quantified Self, wie soll man sagen, Mitgliedern. Das ist so eine Selbstvermessungsszene, sehr bekannt geworden ist, aus dem Silicon Valley kommen. Das sind Leute, die engagierte Projekte haben und die mittels dieser ganzen Selbstvermessungstechnologien sich versuchen zu optimieren. Und die erzählen dann immer von ihren Projekten und wie weit sie gekommen sind. Und einer wollte den Mount Everest besteigen, hat dafür seit 3 Monaten trainiert und sich mit allen möglichen Sensoren vermessen. Und dann hat er ganz stolz gesagt, und ich habe rausgefunden, ich muss mehr trinken. Okay, das hat mir meine Oma auch schon gesagt. Ich muss mehr trinken. Also, ich will dir ein anderes Beispiel einfach nennen. Wenn jemand schlecht schläft und nicht weiß, warum, und plötzlich mit Hilfe von Daten rausfindet, warum er oder sie schlecht schläft, weil das vielleicht mit irgendwas anderem zu tun hat, dass man zu viel getrunken hat, dafür brauche ich auch keine App. Ne? Aber manche Sachen können ja einfach zusammenhängen und man weiß es nicht unbedingt. Dann ist es sinnvoll, aber manche Sachen sind auch banal. Nochmal ein anderes Beispiel. Ich hatte wahrscheinlich das erste Projekt dazu, Forschungsprojekt gemacht über Pay-as-you-live-Tarife in Deutschland, in der Schweiz. Das sind Tarife für Krankenversicherungen, Krankenkassen, wo Menschen ihre Daten, die sie messen und freiwillig den Krankenkassen weitergeben, in einen neuen Tarif gleiten. Das heißt, bekommen im positiven Fall, bekommen sie dann einen Bonus oder sogar in der Schweiz bekommen sie sogar Cash zurück für so und so viele Schritte. Ja, die sie zum Beispiel abliefern. Fitnessdaten, das sind nicht nur Schrittdaten, aber unter anderem. Ja. Wenn man das nicht erreicht, dann bekommt man keine Bestrafung, aber es ist eben ein Bonus. Was wir jetzt rausgefunden haben oder untersucht haben in dem Forschungsprojekt, war die Frage, was passiert mit der Idee einer Kollektivversicherung, wenn es eigentlich nur noch Individualvertragsverhältnisse gibt? Weil das ist das, was passiert. Die ganze Idee von Solidarität erodiert. Jeder wird nach ihren Daten beurteilt. Wenn die Daten gut sind, dann bekommt man einen Bonus. Und das hat nichts mehr mit der kollektiven Risikoversicherung zu tun, die eigentlich der Grundgedanke ist, bei dem, was wir Versicherung nennen. Letztes Beispiel, glaube ich, jetzt hier aus dieser Serie, und das ist eins meiner Lieblingsbeispiele und wirklich ein Hammer, ein Gerät, das im Silicon Valley verkauft wird. Man legt sich das an die Schläfe und dann kann man sein Gehirn stimulieren und regulieren mit einer App wie eine Stereoanlage. Wenn ich nach Hause komme, kann ich mich runterregeln und dann bin ich total gechillt. Und wenn ich 2 Stunden später wieder weggehen will, dann kann ich mich wieder auf Aktivität regeln. Menschen behandeln sich wie Maschinen. Und die Frage ist wieder aus soziologischer Sicht, wo kommt dieses Bedürfnis her? Es gibt ja andere Technologien, um runterzukommen oder um in Stimmung zu kommen. Aber vielleicht sind diese Techniken oder Konventionen oder Rituale zu umständlich. So geht es scheinbar einfach und schneller. Und das ist vielleicht so der Fluchtpunkt dieser ganzen Selbstvermessung, man sich selber am Ende wie eine Maschine einfach nur zu regeln, zu warten, zu optimieren. Was dann passiert ist, dass wir uns irgendwann mal auflösen und wir sind eigentlich keine Persönlichkeiten mehr, sondern bestehen aus so einer Zahlenwolke, mit der sich alle möglichen Aspekte von uns beschreiben lassen. Und das war die These, die ich vom Deutschen Ethikrat dann irgendwann vertreten habe im Rahmen meiner Forschung. Dann passiert etwas, was ich rationale Diskriminierung genannt habe. Wir haben plötzlich viele Möglichkeiten, scheinbar ganz rational, vernünftig, weil es sind ja Zahlen, es ist ja objektiv, Urteile zu fällen, die aber gleichzeitig diskriminierend sind. Diskriminierend im Wortsinn trennend. Die gehören dazu, die gehören nicht dazu. Die erreichen den Wert nicht, ja. Und das, was noch eine Ebene tiefer passiert, und das ist für mich das eigentlich Interessante oder Dramatische ist, wir verlieren langsam unser humanistisches Menschenbild, das darauf beruht, dass wir sagen, egal Mann, Frau, Jung, Alt, Ethnie, so oder so, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Wir gehen von der Gleichheit aus. Und dieses algorithmische Menschenbild geht von messbaren Unterschieden aus, weil ja jetzt alle möglichen Aspekte messbar sind, unterscheidbar sind, trennbar sind, diskriminierbar sind. Das meine ich damit. Ja. Wir entdecken plötzlich viel mehr Möglichkeiten, Unterschiede zwischen uns zu machen, anstatt Gemeinsamkeiten zu finden. Und in der heutigen Zeit, glaube ich, ist das äußerst kontraproduktiv. Wir bräuchten eigentlich einen vergemeinschaftenden Blick viel mehr als einen trennenden Blick. Und im Übrigen ist es nicht nur ein Blick der andere Trend von uns, sondern wir trennen uns auch selber ab, weil wir uns als defizitorientierte Wesen wahrnehmen. Ja, da komme ich am Ende gleich nochmal darauf. Ganz kleine Tiefenbohrung, was jetzt mit diesen Geräten, wenn man die einordnen möchte, solche Smartphones, Smartwatches und so weiter passiert, ist, dass die, ich deute es jetzt hier nur mal an, dass die längst nicht mehr nur neutrale Werkzeuge sind. Das ist eine meiner Lieblingsthesen, die ich versuche zu vertreten. Wir sollten uns von dieser Werkzeugillusion trennen, weil das sind keine Werkzeuge. In vielen Fällen werden die nicht mehr weggelegt. Und wenn ich meinen Schlaf trecken will, dann muss ich die ganze Nacht tragen und so weiter. Zunehmend werden diese Geräte zu Assistenten oder sogar zu quasi Sozialpartnern, bekommen eine vollkommen andere interaktive Beziehung zu unserem Leben, zu uns. Und es sind nicht einfach nur Werkzeuge. Und das potenziert eigentlich auch die ethischen Fragen, die sich dann daraus ergeben. So, Zielgerade, was kann man jetzt noch jenseits von solchen einfachen Fitnesswerten und so weiter sagen zu diesen Technologien, wenn künstliche Intelligenz dazu kommt? Das möchte ich jetzt abschließend darstellen an zwei, drei Beispielen. Ein Beispiel ist Erinnerung. Menschliche Erinnerung und künstliche Intelligenz. Das ist ein Beispiel. So hat man im 16. Jahrhundert versucht, sich zu erinnern an sein Leben, ein sogenanntes Album Amicorum, ein Stammbuch mit wechselbaren, einklebbaren Blättern. Im Prinzip ist es die Frühform von Facebook. Da waren signifikante andere drauf, also Menschen aus dem sozialen Netzwerk und Kommentare, die man dann hin und her geschrieben hat und so weiter. Das ist ja genau das, was wir heute eigentlich auch machen. Und die Summe dieser Blätter gab praktisch so eine Art Chronologie des Lebens. Und da gibt's ganz viele, 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 viele Zwischenschritte, selbstverständlich. Irgendwann mal kam dann so etwas, das habe ich erforscht, solche Live-Logging-Kameras, die man sich um den Hals gehangen hat oder am Körper geklippt hat und die aus der Ego-Perspektive automatisch Bilder aufgenommen haben. Und zwar ganz viele und mit Sensoren verknüpft, so dass sie zum Beispiel erkennen konnten, wenn ein Mensch vor einem anderen Menschen steht durch Wärmeabstrahlung, dann muss das ja eine soziale Situation sein, dann hat die Kamera mehr Bilder aufgenommen oder wenn man von dem Innenraum dunkel in den Außenraum geht, hell und so weiter. Und dann hat man plötzlich eine riesige Bildersammlung über sein eigenes Leben. Ich habe das alles getestet. Ich habe selber so eine Kamera entwickelt, so eine Software mit Studierenden und wir haben das in Japan und in Deutschland und sonst wo getestet. Und dann kann man ein Video machen über seinen Tag, seine Woche, seinen Monat und man hat im Prinzip sein ganzes Leben nochmal gespiegelt, abgebildet und kann dann bestimmte Situationen da drin suchen, kann praktisch in seinem eigenen Livestream googeln und kann irgendwas finden. Zum Beispiel das erste Date oder was auch immer. Die Frage ist, wie verändert sich jetzt menschliche Erinnerung, wenn potenziell alle Daten zur Verfügung stehen? Also Aktivitätsdaten, Geodaten, Standortdaten, das kann ja noch mit allem verknüpft werden, automatisiert, Wetterdaten, also das muss man ja gar nicht mehr aktiv machen. Ja. In dem Tag war das Wetter so und so, Nachrichtendaten, Telefondaten, Webdaten und so weiter. Da gibt's riesige Forschungsprojekte dazu. Mittlerweile einfache, banale Formen, die kennen Sie vielleicht, dass Sie ab und zu solche Rückblicke bekommen, automatisiert erstellte Rückblicke, die chronologisch meistens sind, sogenannte Journals, Timelines oder was auch immer. Das ist relativ banal, aber da greift schon im Prinzip die Technik ein und versucht ein bisschen unser Leben zu erzählen. Und der Punkt, an den ich versuche zu forschen, anzusetzen, ist dann, wenn diese Datensammlungen lückenlos werden, mehr oder weniger, alle möglichen Daten verknüpft werden, automatisiert im Hintergrund und eine künstliche Intelligenz der Kurator unseres Lebens wird. Und die Lebensgeschichte jetzt nicht mehr nur chronologisch erzählt, sondern auch assoziativ Bedeutungen setzt. Sagt, das war wichtiger als was anderes. Sie kennen das alle, wenn wir eine Lebensgeschichte erzählen, dann heben wir Dinge heraus. Und es gibt die ersten Systeme, die das tun. Es gab Beispiele, die wirklich auch sehr berühmt bekannt geworden sind. Zum Beispiel dieses hier. Das sieht aus wie ein ganz normaler Chat, ist aber ein Chat mit einem Toten. Das ist der beste Freund einer Programmiererin gestorben und sie hat seine Daten genommen und hat praktisch einen künstlichen Chat erstellt und kann sich jetzt mit ihm unterhalten auf Basis der gesammelten Daten und es redet jemand mit ihr oder chattet in dem Fall jemand mit ihr. Und das ist vielleicht eine neue Form der Trauerkultur, Fragezeichen. Ja? Was es gibt und was marktfähig ist, das können Sie abonnieren, wenn Sie in verschiedenen Stufen, müssen Sie ein bisschen Geld ausgeben, sind Avatare. Das ist die nächste Entwicklungsstufe. Das sind künstliche Intelligenzen, die irgendeine äußere Form haben, die können Sie bestimmen, Sie können definieren, beste Freundin oder Ersatzmutter oder irgendwie völliges Fabelwesen oder was auch immer. Und dieser Avatar sammelt in Gesprächen Daten über Sie, aber verknüpft es auch mit Ihren ganzen Social Media Accounts, die Sie freigeben, und kann dann nach einer gewissen Zeit stellvertretend eben auch Ihre Lebensgeschichte erzählen. Das ist KI als Kurator des Lebens. Hier bekommt die Technologie, die digitale Technologie, wirklich die Rolle einer Sozialpartnerschaft, eines quasi Beziehungspartners, der alles über mich weiß. Alles, wirklich alles. Also mehr als mein Partner, mit dem ich vielleicht sonst zusammen bin. Weil hier kann ich eigentlich nichts mehr verschweigen. Und dieser Beziehungspartner, dieser Digitale, der setzt auch stellvertretend für mich eben die Relevanzen, die Bedeutung und erinnert mich an irgendwelche Dinge, die aus seiner Sicht in Anführungsstrichen wichtig sind und so weiter. Also wir stehen da ganz am Anfang dieser Entwicklung. Es gibt, wie gesagt, erste Systeme, die kann man kaufen, abonnieren. Die werden von Hunderttausenden Menschen benutzt mittlerweile auch. Und das Bedürfnis scheint da zu sein. Die Frage ist eben, warum? Aus meiner Sicht wird das eine vollkommen neue Erinnerungskultur und auch Andenkenkultur erzeugen. Weil die menschliche Erinnerung etwas wirklich Wunderbares eigentlich hat auf der Basis der Funktionsweise unseres Gehirns. Wir können eine lebensdienliche Geschichte von uns erzählen, die zwar nicht gelogen ist, aber auch nicht ganz wahr ist. Und wir nennen das selbstwertdienlich. Ja, wir können, das kann so plastisch sein, dass diese Geschichte eine Geschichte ist, an die wir glauben. Max Frisch hat das mal gesagt, früher oder später findet jeder Mensch eine Geschichte von sich, an die er glaubt. Das ist unsere Hauptaufgabe eigentlich. So, und wenn wir diese Geschichte haben, dann erzählen wir die immer wieder, schmücken die aus und so weiter. Wir lernen das, wem gefällt die, wo muss ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger machen und so weiter. Und vielleicht heiraten wir dann irgendwann mal sogar diesen Menschen, der unsere Geschichte liebt und so weiter. Ja, wenn das jetzt stellvertretend eine KI macht, diese Lebensgeschichte erzählen, kommentieren und so weiter, bewerten, dann ist es was ganz anderes. Das zweite Beispiel ist Bildung. Kurt Laßwitz, ein deutscher Schriftsteller, fantastische Geschichten, Science Fiction würde man heute sagen, hat schon früh Ende des 19. Jahrhunderts über so eine Art Zukunftstechnologie in der Bildung geschrieben, hat sich so einen Sessel vorgestellt, wo die Schüler drin sitzen mit allen möglichen Sensoren und diese Denkdaten, die Denkleistung der Schüler wird dann übertragen auf den Monitor und so weiter. Und man kann dann, wie Sie hier sehen, den Verbrauch von Gehirnenergie und so weiter anzeigen und sowas. Heute gibt's das im Prinzip. Ja, heute haben wir Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz, Aufmerksamkeit, aber auch viele andere Dinge sehr genau zu messen. Das ist wieder ein Beispiel aus China, wo man in Schulräumen Kameras hat und über Gesichtserkennung die Aufmerksamkeit von Schülern gemessen wird und Lehrer automatisch auf dem Pult dann einfach eine Nachricht bekommen, welcher Schüler da gerade nicht Aufmerksamkeit ist oder Schülerin. Ja, jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal zu der Frage, wo bleibt da der Mensch bei dem Ganzen? Wir sind einfach fehlerhaft, irrational, emotional, subjektiv. Und das sind all die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, die man wunderschön finden kann. Oder man kann sagen, das ist ja grauenhaft, da müssen wir was dagegen tun. We need the help of machines. Wir brauchen die Hilfe von Maschinen. Wir müssen objektiver werden. Und wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich noch viele, viele Beispiele bringen. Sehnsucht nach objektivem, rationalen Regieren ist schon uralt. Diese ganze unglaublich emotionale, kommunikativ aufwendige Aushandlungen in der Demokratie. Können wir doch alles vergessen. Schön rational regieren auf Basis von vielen Daten. Große Visionen und Verheißungen sprengen jetzt hier den Rahmen. Ne? Aber ich will das nur mal andeuten. Dieses Zitat, was ich hier aufgelistet habe, zeigt eben deutlich, dass man vielleicht einen Perspektivwechsel auch einnehmen sollte. Selbstvermessungstechnologien können uns Informationen geben. Das kann auch Spaß machen, sowas mal auszuprobieren mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite ist immer die Frage, inwieweit wollen wir uns in eine defizitäre Rolle, Position drücken lassen oder auch nicht. Denn das neue Glaubensbekenntnis, das Digitale, Und der neue Gesellschaftsvertrag, der digitale, ist ja längst formuliert. 2013, das hört sich schon an wie Steinzeit, hat Jared Cohn und Eric Schmidt, Google, ein Buch geschrieben über das neue digitale Zeitalter. Und ganz weit hinten auf Seite fast 400 haben sie den neuen digitalen Gesellschaftsvertrag beschrieben. Da schreiben sie, der neue digitale Gesellschaftsvertrag, den Sie anbieten, Sie, Google, ein Unternehmen, bietet uns Gesellschaftsvertrag an, lautet, wir können die Segnungen der Interaktivität, Konnektivität des Digitalen gerne nutzen, wenn wir dafür die paar kleinen Privilegien wie Privatheit oder sowas aufgeben. Und ich frage Sie, wie bewusst uns dieser Gesellschaftsvertrag ist und ob wir da bewusst eingewilligt haben, weil wir haben alle eingewilligt. Aber die Frage ist, ob wir das bewusst gemacht haben. Und diese, ich nenne es hier digitale Alchemie, schwingt ja da immer die ganze Zeit mit aus etwas Unedlem. Das war ja die Idee der Alchemie, aus Blei Gold zu machen, aus was Unedlem was Edles zu machen. Und Comenius, der die Schulnoten eingeführt hat, wollte aus unedlen Kindern, wollte edle Schüler und Lernende machen. Deswegen hat er die Noten als Stufenleiter eingeführt, ja. Das schwingt immer mit bei dem ganzen Thema der digitalen Selbstvermessung. Wir sind defizitär, wir sind unedel, es kann Unheil passieren, wir brauchen Hilfe, wir müssen objektiver werden und auf Basis dieser hilfreichen Metriken können wir uns dann optimieren. Das ist das digitale Glaubensverhältnis. Es gab und gibt Gegenbewegungen. Letztendlich ist die Frage, ob wir nicht auch bewusst ein Stück weit unperfekt sein wollen. Ob wir bewusst zu unseren Schwächen, Mängeln und so weiter, Defiziten stehen oder ob wir uns immer mehr einreden lassen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, nicht optimal ist. Das ist auch übrigens eine Frage des Alters, das kann ich jetzt nicht empirisch belegen, aber ich habe ja mit ungefähr 20- bis 25-jährigen jungen Menschen zu tun und ich habe einen wahnsinnigen Druck aus meiner Beobachtung und Erfahrung, dass sie bestimmten Idealen nicht entsprechen oder nicht mehr entsprechen. Also der Akt der Rebellion könnte eigentlich hier sein, einfach sich mal so anzunehmen, wie man selber ist. Trotzdem Selbstvermessung auszuprobieren, zu nutzen und so weiter, aber das nicht als ein Leitmedium sozusagen für die eigene Lebensführung zu benutzen. Abschließend dieses Zitat von Walter Benjamin, dass das, glaube ich, nochmal alles zusammenfasst, wenn Sie nochmal an ganz anderen Anfang denken. Sandra Kreisler, wie misst man Tränen? Und Walter Benjamin sagt praktisch genau das, oder das ist der Gegenschnitt dazu, was für die anderen Abweichungen sind, sind für mich die Daten, die meinen Kurs bestimmen. Also man kann Daten dazu benutzen, um Unterschiede festzustellen zwischen uns. Damit trennt man uns aber auch voneinander. Oder man kann sagen, das sind eben meine Daten, das sind meine Werte und das ist mein Kurs. Und so wie ich bin, ist das völlig in Ordnung. Und solange ich mich jetzt mit dem Thema der Selbstvermessung und Selbstoptimierung beschäftige, komme ich nicht wirklich weg davon, zu sagen, wir werden etwas verlieren. Das ist meine Prognose. Kurzfristig gewinnen wir viele Dinge. Das ist interessant, diese Daten zu haben. Man kann punktuell Informationen bekommen. Und wenn ich irgendwelche Projekte habe, die ich erreichen will, kann ich das durch die Selbstvermessung sicherlich auch erreichen und tun. Aber auf einer gesellschaftlichen, auf einer kulturellen Ebene verändert sich unser Menschenbild, verändert sich unser Weltbild ein Stück weit, schleichend unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und ich finde, das muss man auch mit bedenken. Das werden irgendwann mal größere Folgen sein, dann ist es aber eigentlich zu spät. Und deswegen lohnt es sich da schon, glaube ich, drüber nachzudenken, wo möglicherweise die Grenzen, die natürlichen Grenzen sind einer solchen Nutzung. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war der Soziologe Stefan Selke mit seinem Vortrag Metrische Kulturen, wie sich digitale Selbstvermessung und künstliche Intelligenz auf unser Leben auswirken. Stefan Selke hat seinen Vortrag am 16. Dezember 2025 an der Uni Mainz gehalten, und zwar im Rahmen des Studium Generale zum Thema Selbstoptimierung zwischen Fürsorge und Zwang. Ich bin Nina Bus-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.